Ich habe mal einen uralten Westernfilm angeguckt, ja auch das kommt vor. Und in dem Film, da gab es eine Szene, die hat mich sehr begeistert. Da treffen sich zwei alte Revolverhelden, die sich jahrelang schon nicht mehr gesehen hatten. Und da sagt der eine zu dem anderen, ich dachte, du wärst tot. Und da sagt der andere, ich arbeite daran. Und ich habe mir gedacht, das ist ja die Situationsbeschreibung für uns alle. Dass wir daran arbeiten, dass wir irgendwann tot sind. Mit jedem Tag geht es ja auf den Friedhof zu oder der Friedhof kommt auf uns zu, wie man es auch will. Aber wenn es um den Tod geht, dann steckt uns letztendlich allen der Schrecken in den Knochen und kaum einer will mit ihm zu tun haben. Deshalb bin ich sehr erstaunt, dass heute überhaupt jemand hier ins Zelt gekommen ist, weil damit will eigentlich niemand konfrontiert werden, da will niemand drüber nachdenken. Also herzlich willkommen, ihr habt also meinen Respekt. Der britische Professor Richard Smith hat erklärt, es gibt im Wesentlichen vier Arten zu sterben. Und die erste Art, die er aufzählt in seinen Vorträgen, ist die, dass er sagt, es gibt den plötzlichen Tod. Umfallen, Tod, das war's. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, ist der langsame Tod durch Demenz. Die dritte Möglichkeit, die er aufzählt, ist der Auf- und Abtod durch Organversagen. Und die vierte ist der Krebstod. Das sind im Groben nach seiner Meinung die Möglichkeiten, wie wir hier das Ende verbringen, unseres Lebens. Und bei Vorträgen fragt der Professor die Menschen im Publikum, wenn sie entscheiden könnten, für welche Variante würden sie sich entscheiden? Und dreimal kannst du raten, bei Variante Nummer 1 gehen die meisten Hände hoch. Sofort tot, umfallen, aus, das war's. Und Smith sagt dann, das mag für sie okay sein, aber das kann sehr hart für die Menschen um sie herum sein, besonders wenn man eine wichtige Beziehung verletzt und ungekittet zurücklässt. Und deshalb rät er, schnallt euch an, die beste Möglichkeit nach seiner Meinung ist der Krebstod und er begründet es auch. Er sagt, man kann sich verabschieden, das eigene Leben reflektieren, Botschaften hinterlassen, vielleicht besondere Plätze noch einmal aufsuchen, geliebte Lieder hören und Gedichte lesen. Das ist nach seiner Meinung die bessere Variante. Und jedem, der sich den plötzlichen Tod wünscht, das waren ja im Publikum die meisten, rät er, wenn Sie das sich wünschen, dann leben Sie jeden Tag, als ob es Ihr letzter wäre. Man soll also bitteschön sicherstellen, dass alle Beziehungen in einer guten Verfassung sind und dass alle Angelegenheiten im Leben geordnet sind. Und als ich das gelesen hatte, da habe ich mir gedacht, das ist ein ganz wichtiger Rat. Vor allem muss ja die wichtigste, die allerwichtigste Angelegenheit geklärt und geordnet sein. Und das ist die Beziehung zu deinem Schöpfer. Die müssen wir zu Lebzeiten klären. Denn wenn wir hier weggehen, sagt die Bibel, werden wir ihm begegnen. Und deshalb ist es wichtig, dass diese Beziehung vorbereitet ist, wenn wir ihm dann begegnen. Ich hatte mal, als ich im Kirchenbezirk Aue Jugendarbeit machte, ich war da als Jugendwart für 48 Jugendgruppen im ganzen Kirchenbezirk mit zuständig, da hatte ich eine Fragerunde gemacht. Ich habe gebeten, dass ich anonym auf diese Frage Antworten bekomme. Man will ja ehrliche Antworten haben. Und die Frage lautet, geklaut von dem Buchtitel, was würdest du tun, wenn du noch einen Tag zu leben hättest? Dann haben die jungen Leute geschrieben und ich habe dann die Zettel eingepackt, mit nach Hause genommen und irgendwann dann zu Hause auf meinem Schreibtisch alles gelesen und sortiert. Und ich muss dir sagen, ich konnte die Antworten der jungen Leute in zwei Gruppen einteilen. Die eine Gruppe, die haben in erster Linie in diesen letzten 24 Stunden an andere Menschen gedacht. Da standen dann Dinge wie, ich würde mit meiner Familie ein Fest feiern, ich würde mich bei dem oder jenen um Entschuldigung bitten, ich würde das wieder gut machen. Und die andere Gruppe, die hätte in diesen letzten 24 Stunden nur an sich selber gedacht. Ich will das und das und das noch erleben, das muss unbedingt noch sein, bevor ich hier den Abgang mache. Aber bei allen war eins gleich. Kein einziger hat geschrieben, ich würde einfach so weiterleben, wie ich bisher gelebt habe. Jeder hätte sofort radikal sein Leben geändert. Wir fangen häufig an, wenn wir damit konfrontiert werden an den Tod oder wenn uns vielleicht vom Arzt gesagt wird, dass wir nur noch bestimmte Zeit haben, dann fangen wir an, die schöne Welt zu genießen, Gemeinschaft mit lieben Menschen zu pflegen, wichtige Dinge im Leben zu klären. Und dazu gehört eben, dass ein Mensch im Frieden mit sich selber leben kann und vor allem im Frieden mit seinem Schöpfer leben und sterben kann. Ich finde es manchmal so schade, dass der da Tod auch nicht ernst genommen wird. Wir kriegen das ja durch die Medien manchmal so ein bisschen eingeflüstert. Wir haben zu Hause zum Beispiel so eine alte DVD, da ist ein uralter Film drauf. Die Feuerzangenbowle kennen vielleicht 2, 3 Leute unter euch. Und wenn du das Teil reinschiebst, also die DVD, nicht die Feuerzangenbowle, wenn du die DVD reinschiebst, dann guckst du dir das an und der größte Teil der Schauspieler, die sind schon tot. Aber die machen in dem Film einen richtig lebendigen Eindruck. Und andersrum kann dir es passieren, du guckst vielleicht abends einen Krimi im Fernsehen und der Schauspieler, den sie abends im Fernsehen beim Krimi umgebracht haben, der spaziert dir am nächsten Tag im Einkaufszentrum in Chemnitz über den Weg und ist aber quicklebendig. Das Fernsehen, da ist alles gleichgültig und nichts endgültig und das trägt, die Medien tragen mit dazu bei, dass wir den Tod nicht mehr so ernst nehmen und übrigens das Leben auch nicht. Aber in der wahren Welt, in der richtigen Welt, in der wir zu Hause sind, wird wirklich gestorben und in der richtigen Welt muss auch wirklich gelebt werden. Beides können wir nicht einfach mal so hergehen und sagen, wir wollen das Leben oder das Sterben mal ausprobieren, geht nicht. Ist immer in jedem Augenblick das Leben der Ernstfall. Wir können nicht hergehen, wie wenn wir einen Film gucken, runterstreamen, dass wir mal gucken, damit es nicht ganz so spannend bleibt bis zum Schluss und wir schon wissen, wie es ausgeht, gucken wir mal am Schluss. Da kann man nicht einfach mal im Leben vorspulen, mal gucken, wie der nächste Tag wird, dass ich den vielleicht ein bisschen besser mache als der Tag, der heute gewesen ist. Und ich kann auch nicht heute Abend hergehen und sagen, ach, war heute nicht so gut gelaufen. Habe mich 3-mal mit der Gitarre verspielt, bei der Predigt versprochen, ich spule den Tag nochmal zurück und wir fangen nochmal von vorne an. Das geht auch nicht. Das Leben ist Ernstfall in dem Augenblick, wo du hier auf deinem Stuhl sitzt, mit jedem Atemzug. Nach einer niederschmetternden Diagnose hat mancher Patient dann gesagt, damit habe ich nicht gerechnet. Und wir müssen davon ausgehen, dass die meisten Menschen nicht damit rechnen, dass sie irgendwann mit dem Tod konfrontiert werden. Ich sage es nochmal, wir schieben das Thema gerne weg. Im Gegensatz dazu trifft es beim Lotto-Hauptgewinn nur ein von ein paar Millionen Spielern. Aber jeder hofft jedes Mal, wenn die Lottozahlen gezogen werden, dass es ihn ganz persönlich trifft. Aber gleichzeitig stirbt jeder Mensch mindestens zwischen 70 und 100, manche sogar eher. Aber man trifft kaum jemanden zwischen 70 und 100, der damit rechnet, dass es ihn heute treffen könnte, mit dem Tod. Und selbst habe ich manchmal den Eindruck, ich komme ja auch bei Christen rum, dass Jesus bei vielen Christen ein Problem hat, sie überhaupt in den Himmel zu kriegen. Wenn der Tod anklopft, dann kommt er immer in unserem Leben plötzlich und unerwartet. Und angesichts dieser grauenhaften Tatsachen, dass es für uns aufs Lebensende, auf den Friedhof zugeht, dass er uns entgegenkommt, steht einer im Weg und sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und das ist der Mann aus Nazareth, das ist Jesus, der Sohn Gottes. Wer leben will nach dem Friedhof, sollte sich an Jesus halten. Und wer sich an Jesus hält, dem kann dann folgender Gedanke kommen. Wenn ich einmal sterbe, dann kann ich immer noch gut damit leben. Da kommt noch was. Weil du dann, wenn du zu Jesus gehörst, Hoffnung hast, weil der Friedhof einen Ausgang hat. Und das mit der Hoffnung, das ist mir so schön deutlich geworden, als ich diesen Bericht hörte von Papua-Neuguinea, von einem Missionar. Der hat die Sprache der Eingeborenen erforscht, wollte natürlich die Bibel übersetzen. Und er hatte ein Problem bei der Übersetzung, bei der Erforschung der Sprache. Er brauchte für die Bibelübersetzung ein Wort und das Wort heißt Hoffnung. Aber dieses Wort Hoffnung, das hatte er in der Sprache der Menschen, die dort gelebt haben, noch nicht gefunden. Er wusste nicht, wie er das ausdrücken soll. Durch ein leidvolles Erlebnis wurde ihm die Übersetzung geschenkt. Sein Kind wurde krank, von einer Tropenkrankheit erwischt. Es wurde weggerafft, es starb. Und als das Kind beerdigt war, sagte einer der Eingeborenen zu dem Missionar: Dein Kind ist jetzt tot, wirst du jetzt auch weggehen? Und der Missionar antwortete: Nein, mein Kind ist jetzt zu Hause bei Gott, meinem Kind geht es jetzt dort besser, als wenn es noch hier wäre. Ich bleibe hier bei euch. Und da sagte der Eingeborene zu dem Missionar: Ihr Christen seid merkwürdige Leute, ihr könnt durch den Horizont sehen. Ihr könnt durch den Horizont sehen. Und da ging dem Missionar nicht nur ein Licht, sondern ein ganzer Kronleuchter auf. Das war die Übersetzung, das war die Umschreibung für Hoffnung. Durch den Horizont sehen. Jesus ist durch die Auferstehung nicht in diese Welt zurückgekommen. Er hat den Durchbruch ins Hoffnungsland, in die neue Welt geschafft. Und seitdem können wir angesichts des Todes durch den Horizont sehen. Und jetzt geht es heute Abend hier um eine Frau aus der Bibel, die das erfahren durfte. Und die Lady heißt Maria Magdalena und die befand sich in einer hoffnungslosen Situation. Ich lese mal, was in der Bibel berichtet wird. Und es begab sich, dass Jesus durch Städte und Dörfer zog und predigte, verkündigte die gute Nachricht, das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12, das waren seine engsten Mitarbeiter, später die Apostel, waren mit ihm, dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren. Das musst du dir ungefähr so vorstellen. Sie war besessen und man muss sich das vorstellen wie ein besetztes Haus. Bei ihr hatte in ihrem Lebenshaus eine Hausbesetzung stattgefunden. Wenn das Lebenshaus vom Teufel besetzt ist, dann wird sich Jesus in so ein Leben, in so ein Lebenshaus nicht reinsetzen. Das geht nur, indem ein Mensch, der an diesem Lebenshaus wohnt, Jesus zulässt, dass er groß sauber macht. Das nennt man Bekehrung. Wie man es nennt, ist egal, Hauptsache es findet statt. Du musst dir das ungefähr vorstellen, Jesus klopft an deine Lebenstür und wartet auf eine Reaktion, dass du aufmachst. Es gibt ein eindrückliches Gemälde in der St. Paulskathedrale in London, das heißt das Licht der Welt. Und auf diesem Gemälde wird Christus dargestellt, wie an der linken Hand eine Laterne hält mit einer Kerze, die leuchtet, brennt. Und mit der rechten Hand klopft er an eine Tür, aber diese Tür ist äußerst merkwürdig. Diese Tür hat außen keine Klinke. Er steht davor und klopft an. Das heißt, diese Tür kann nur von innen geöffnet werden. Und so macht das Jesus. Er klopft. In der Bibel lesen wir: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen, das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also Jesus klopft und erwartet, dass das Menschenkind, das in diesem Haus wohnt, in diesem Lebenshaus öffnet und Jesus in sein Haus reinlässt. Und wenn jemand Jesus reinlässt, dann macht er die Fenster auf, lässt frische Luft rein, damit die Sonne reinfluten kann und er läumt den Dreck raus. Den Dreck, der sich im Laufe des Lebens angesammelt hat, da haben viele mitgeholfen. Manchmal sind es die Eltern, manchmal die Freunde, auch Lehrer, vor allem die Medien helfen mit. Und die verdreckte Bude aus unserem Lebenshaus, da macht er ein Haus, wo man sich wohlfühlen kann. Du bist nie selber Hausherr, das schafft kein einziger Mensch, auch sogenannte Atheisten nicht. Einer ist immer Hausherr, das ist der Teufel oder Gott. Gott ist Hausbesitzer und der Teufel ist Hausbesetzer. Und bei Maria Magdalena hat Jesus den Hausbesetzer rausgeschmissen, weil sie ihm die Tür geöffnet hat. Und seitdem war die Maria Magdalena, wir würden heute sagen, eine Sympathisantin von Jesus. Jesus hat sie freigemacht, sie ist dankbare Jesus-Nachfolgerin geworden und Jesus bleibt der Hausherr in ihrem Lebenshaus. Ihr Leben wurde wieder lebenswert. Und da bleibt sie lieber bei dem, der jedes Leben wertvoll macht. Und nachdem sie ungefähr 3 Jahre mit Jesus und seinen Freunden und anderen unterwegs gewesen ist, wird es plötzlich unschön, weil Jesus immer die Wahrheit gesagt hat. Und da ist es dazu gekommen, dass er zum Tode verurteilt wurde. Wurde an ein Holzkreuz genagelt. Ich sage dir schon mal in dieser Woche, Historiker können das errechnen inzwischen. Das war am 7. April im Jahre 30. Und dort ist er gestorben. Und mit Jesus war für Maria Magdalena nun auch ihre Hoffnung gestorben. Erst hat Jesus sie von den finsteren Mächten befreit. Er hat ihr Lebenshaus hell gemacht. Und nun ist er selber besiegt worden, so versteht sie es. Und sie fragt sich, kommt jetzt die Finsternis wieder in mein Lebenshaus? Kommen die Dämonen zurück? Denn Jesus hat ja mal davon gesprochen, dass wer sie wieder reinlässt, sie noch mehr wiederbringen, noch andere mitbringen. Und das war ihre große Angst. Zuletzt sah man sie noch unter dem Kreuz, an dem Jesus starb, aber angesichts des Todes bricht für Maria Magdalena die Welt zusammen. Wisst ihr, nun bin ich froh, dass ich eine wunderbare Nachricht habe, dass ich als Christ nicht andauernd vom Tod reden muss. Denn das, was wir für todsicher halten, dass wir irgendwann sterben müssen, das hat Gott höchstpersönlich absolut verunsichert. Und das ist dann ein paar Tage später passiert. Und das kriegt die Maria Magdalena jetzt zu spüren. Am 9. April im Jahr 30, früh zwischen 5 und 6 Uhr, geht sie zum Friedhof. Sie ist auf dem Weg zum Grab ihrer Hoffnung. Sie wollte mit anderen Frauen den Leichnam von Jesus salben. Damit soll die Verwesung so lange wie möglich hinausgezögert werden. Von Kopf bis Fuß ist Maria Magdalena auf Trauer eingestellt. Es gab, merken wir hier, bei den Nachfolgern von Jesus, bei dem Freundeskreis von Jesus, nicht den geringsten Gedanken daran, dass Jesus am Leben sein könnte. Und nun gibt es eine Überraschung, als Maria Magdalena zum Grab kommt, ist der Stein weg. Du musst wissen, die Gräber waren ein bisschen anders als bei uns heute auf dem Friedhof. Die waren so Höhlen reingemeißelt in den Felsen und da hat man große Steine, einen großen Stein, Rollstein davor gerollt, damit die wilden Tiere sich an den Leichen nicht zu schaffen machen können. Und dieser Stein war weg. Riesiges Teil. Die Gruft ist offen, offenes Grab, sie starrt ins leere Grab. Aber sie starrt schon seit dem Tod von Jesus in die Leere. Eigentlich ist das nichts Neues. Warum starrt sie ins Leere seit dem Tod von Jesus? Weil ihr die Mitte jetzt fehlt, die Mitte ihres Lebens. Ich hörte einen Bericht vom Zweiten Weltkrieg. Da betraten Soldaten eine Kirche nach den Kämpfen um diese Ortschaft. Und sie sahen, als sie drin waren auf dem Altar, rechts und links standen auf dem Altar zwei Figuren, die blickten zur Mitte. Und diese beiden Figuren, die blickten ins Leere, da war nichts, wo sie hinschauten. Und als sie hinter dem Altar sich umschauten, da merkten sie es, was dort gestanden hatte. Der gekreuzigte Jesus. Da war vermutlich durch einen Granatsplitter oder durch einen Luftstoß vom Altar weggefegt worden und lag hinten in der Ecke. Und seit diese Mitte weg war, starrten die beiden Figuren in die Leere. Das erinnert mich an viele Menschen, die ich schon getroffen habe, die versuchen durch tausende von Anstrengungen die Leere, die sie empfinden in ihrem Leben, wegzukriegen. Und sie merken aber, diese Leere kriegen sie selber nicht gefüllt. Genau diese Leere empfindet die Maria Magdalena. Der Tod hat ihr die Mitte weggerissen und sie starrt ins leere Grab. Und sie kriegt die Panik. Sie rennt jetzt zu den Freunden von Jesus, sie läuft zu Petrus und Johannes, die gehörten zum engsten Mitarbeiterkreis. Und aufgeregt berichtete sie ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab geholt und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Ist ja allen klar, die Gegner von Jesus, die interessieren sich unter Umständen auch für das Grab. Wenn sie den nun fortgeschleppt haben und wie ein Verbrecher verscharrt haben, dann kann die Leiche nicht gesalbt werden, der Schock, der sitzt tief. Das Einzige, was noch im Grab gelegen hat, das waren Leichentücher. Und dann kommt der Vorwurf um die Ecke, die Leiche ist gestohlen worden. Da muss man doch mal fragen dürfen, von wem denn eigentlich? Wenn die Gegner die Leiche geklaut hätten, warum sollten sie dann Jesus erst auswickeln und die Tücher liegen lassen? Und wenn die Gegner die Leiche geklaut hätten, hätten sie spätestens dann, als die engsten Mitarbeiter von Jesus anfingen, von der Auferstehung zu reden, hätten sie die geklaute Leiche aus dem Keller geholt und auf dem Marktplatz präsentiert und die Nachfolger von Jesus wären geliefert gewesen. Spinner. Aber das konnten sie nicht, weil sie die Leiche nicht geklaut haben. Dann sagten manche, na, die Freunde von Jesus, die haben ja das mit der Auferstehung dann erfunden. Und die haben die Leiche geklaut, haben sie versteckt, irgendwo vergraben. Wenn die Freunde von Jesus die Leiche geklaut hätten, um die Botschaft von der Auferstehung glaubhaft zu verkaufen, dann hätten sie nicht ihr Leben später dafür gelassen. So bekloppt können nicht so viele Männer auf einmal sein, die mit beiden Beinen im Leben standen, dass sie eine Idee haben, die sie in die Welt setzen und dann sich auch für diese Idee auch noch das Leben nehmen lassen. Fakt ist, das Grab war leer, Jesus war weg und das konnte damals in Jerusalem jeder kontrollieren. Die Maria Magdalena, die kehrt nun um, sie läuft zurück zum Friedhof und weil sie umkehrt, erfährt sie die Botschaft von der Hoffnung, von der Auferstehung. Als sie alleine jetzt vorm Grab steht, bekommt sie eine E-Mail, also eine Engelnachricht. An der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, sitzen zwei Engel. Und nun kommen wieder die, die die Bibel genau lesen, und das sind mir auch die Liebsten. Und die sagen dann, nur guck mal an, bei dem einen Bericht von Matthäus, da steht ein Engel. Bei dem anderen Bericht Lukas steht mehrere Engel. Und bei Johannes sitzen plötzlich zwei Engel dort rum. Da sieht man doch, ist alles Quatsch, sind Märchen, ist Betrug, ihr wollt euch uns ein Märchen aufbinden. Das ist ein bisschen zu schnell, das eingeschätzt. Wisst ihr, ein Jurist hat das mal so erklärt, mit einem Beispiel. Er sagte, wenn ich bei einem Autounfall den aufnehme und zu bearbeiten habe und die Zeugen, die an dem Autounfall beteiligt sind und die das gesehen haben, sagen alle haargenau dasselbe, dann werde ich stutzig. Dann liegt zu 99% Versicherungsbetrug vor. Das heißt, wenn wir hier unterschiedliche Berichte vorliegen haben, dann ist das kein Betrug, sondern ein Beweis dafür, für die Echtheit. Hätten die Freunde von Jesus einen Betrug vorgehabt, hätten die ein Radiergummi genommen und hätten überall einen Engel nur eingetragen. Wie geht's hier weiter? Warum weinst du, fragten die Engel, weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria Magdalena. Und als Maria sich umdrehte, sah sie Jesus vor sich stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du, fragte er sie, wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch, wo du ihn hingebracht hast, ich will ihn holen. Maria sagt, sie haben meinen Herrn weggeschafft, sie sagt, Herr, aber sie denkt an eine Leiche. Keine Hoffnung. Einen toten Jesus, den kannst du wegschaffen, den kannst du abschaffen. Sie war so sehr auf einen toten Jesus eingestellt, dass ein lebendiger Jesus überhaupt nicht denkbar gewesen ist. Ich sage es nochmal, die Auferstehung ist nicht durch den Glauben der Jesus-Fans erfunden worden. Die Auferstehung hat sich durch den Unglauben, und zwar der gesamten Nachfolgerschaft von Jesus, durchgesetzt. Maria sagt Jesus nun, da erfuhr sie zusammen und erkannte ihn. Mein Meister, rief sie. Muss man mal sagen, Jesus ist der Maria Magdalena zuerst erschienen und man muss dann fragen, warum einer Frau? Nach jüdischem Recht waren Frauen, die zu biblischen Zeiten nicht mal als Zeugen vor einem Gericht zugelassen. Selbst wenn eine Frau ein Verbrechen gesehen hat, beobachtet hat, sie durfte vor einem Gericht, weil sie eine Frau war, nicht aussagen. Der jüdische Historiker Flavius Josephus schrieb dazu zur damaligen Zeit, das Zeugnis der Frau ist nicht rechtsgültig wegen der Leichtfertigkeit und Dreistigkeit des weiblichen Geschlechts. Das war damals die vorherrschende Meinung. Und nun kommt eben der Hammer und eine Frau wird von Gott als erster Zeuge der Auferstehung eingesetzt. Ich sag's nochmal, wenn die Kumpels von Jesus einen Betrug vorgehabt hätten, hätten sie nie als ersten Zeugen eine Frau angegeben. Da hätte damals, zur damaligen Zeit, etwas Glaubhafteres hergemusst, was Überzeugenderes. Das ist auch ein Beleg dafür, dass hier bei den Berichten kein Betrug vorliegt. Schlecht angesehene Zeugen erfindet man nicht, wenn man andere von etwas überzeugen will. Und Jesus bietet ja dann auch die Apostel selber als Zeugen an. Sie waren keine überzeugenden Persönlichkeiten, alle durch die Bank. Dennoch hat Jesus die Apostel die Auferstehungsbotschaft in die Welt tragen lassen. Der Apostel Paulus schrieb in einem Brief später an die christliche Gemeinde, der auferstandene Jesus ist dem Petrus erschienen, dann dem Kreis der 12, den engsten Mitarbeitern. Dann erschien er mehr als 500 auf einmal, von denen die meisten noch am Leben sind. Nur einige sind schon gestorben. Also es gab also noch Zeugen, die man befragen konnte. Und sie alle sind starke Zeugen, die mit der Auferstehungsbotschaft nicht überreden, aber sie wollen überzeugen. Die Maria Magdalena, die erlebt, das müssen wir auch sagen, an diesem Auferstehungsmorgen, wir feiern das ja zu Ostern, Missverständnisse. Sie erlebt Missverständnisse. Das erste Missverständnis, was sie dort auf dem Friedhof erlebt, ist, sie denkt, Jesus ist der Gärtner. Da hat sie eigentlich recht, denn Jesus ist der Obergärtner aller Gärtner. Er kann neues Leben in ein Menschenleben hineinpflanzen und dieses neue Leben hat sogar Gültigkeit nach dem Friedhof in der Ewigkeit. Aber der Friedhofsgärtner, das ist Jesus ganz gewiss nicht. Und das zweite Missverständnis ist, sie denkt, Jesus ist ins Leben zurückgekehrt. Jesus ist so auferstanden, wie er seinen Freund Lazarus schon mal aus so einer Grabhöhle rausgeholt hat, wo die Leute gesagt haben, der stinkt schon. Aber da hat sie sich gründlich getäuscht. Jesus ist nicht in unsere Welt mit der Auferstehung zurückgekommen, sondern es war ein Vorstoß in Gottes neue Welt, ins Hoffnungsland. Er ist einen Körper auferweckt worden, der nie mehr sterben kann. Er kommt nicht ins alte Leben zurück. Das war der Durchbruch. Und ich sage mir, Gott sei Dank hat die Maria Magdalena sich getäuscht. Gott sei Dank ist das anders, als sie sich das gedacht hat. Ostern, Auferstehung ist so gewaltig losgegangen, dass sie sich es so hätte nie ausmalen und vorstellen können. Die Täuschung war von Maria Magdalena natürlich kein Nachteil, sondern ist für sie und uns alle ein Vorteil. Für Jesus gibt es kein Zurück, er hat den Tod für immer hinter sich gelassen und deshalb ist der Glaube an Jesus bis heute nicht verwest. Ich sage es nochmal, deshalb sitzen auch Christen in Gefängnissen nur deshalb, weil sie zu Jesus gehören. Wäre Jesus nicht auferstanden, würden auch nicht Millionen Menschen jeden Sonntag auf diesem Planeten Gottesdienst feiern und ihm Danke sagen. Deshalb feiern wir auch am Sonntag Gottesdienst, weil wir da an diese Auferstehung immer wieder erinnert werden. Als Kinder haben wir gerne mit Dominosteinen gespielt, muss ich euch erzählen, und aber nicht mit diesen Punkten zueinander gelegt, sondern wir haben die Dominosteine aufrecht hintergestellt und hintereinander. Dann haben wir Kurven gebaut und Zweierreihen, da gab es auch Brücken und all diese Dinge. Und irgendwann kam der Punkt, wo alle Steine verbaut waren und dann musste man vorne am ersten den Anstoß geben. Dann bum, 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 bum. Ihr kennt das vielleicht. Dann gab es aber Steine, die standen nur knapp daneben, die wurden von diesem Impuls nicht mitgenommen und alle, die genau dahinter standen oder etwas dahinter standen, die wurden von diesem Impuls mitgenommen. Und so ähnlich, im übertragenen Sinne, ist es mit der Auferstehung von Jesus. Die Auferstehung von Jesus ist mehr als ein einmaliger historischer Vorgang im Jahre 30 am Gartengrab. Weil er als erster auferstanden ist, kommen alle, die sich hinter ihm einreihen, die zu ihm gehören, mit. Die Bibel verrät es so, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als erster unter denen, die gestorben sind. Die Auferstehung ist also noch gar nicht zu Ende mit dem, was damals geschehen ist. Es geht weiter. Du musst nur dich hinter Jesus eingereiht haben. Wir Christen sagen, die Bibel sagt, Jesus nachfolgen. Er hat als erster mit seiner Auferstehung den Weg von der hoffnungslosen Welt, von der sterblichen Welt in Gottes neue Welt möglich gemacht. Und deshalb möchte ich dir an diesem Abend nochmal dringend ans Herz legen, dass du dich hinter Jesus einreißt. Dass du sagst, Jesus, du hast das für mich am Kreuz getan, dass meine Vergangenheit, meine Sündenfrage, meine Schuldfrage geklärt ist. Du willst mir Perspektive geben und durch die Auferstehung gibst du mir Hoffnung nach vorn und sogar über den Tod hinaus. Jesus hat den Weg gebaut. Und er macht es möglich, dass du Hoffnung heute und jetzt haben kannst. In der auch von Atheisten gerühmten Bergpredigt erklärt Jesus, deshalb wundere ich mich immer, dass auch manche Atheisten die Bergpredigt rühmen, erklärt Jesus, wo ein Leben ohne Gott hinläuft. Und das darf ich heute Abend auch nicht vergessen. Wer mit seinem Bruder zürnt, sagt er, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du gottloser Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Es ist der Sinn und Zweck der Auferstehung von Jesus, dass der Impuls des Lebens nicht an dir vorbeiläuft. Dass du nicht verloren bleibst und so in die Hölle läufst, sondern dass du dich hinter Jesus einreißt und sagst, jawohl, ich habe das Leben bei Jesus. Der Friedhof hat eben nicht nur einen Ausgang, jedenfalls sagt das die Bibel, sondern zwei, Himmel und Hölle, übersetzt Luther. An anderer Stelle sagt Jesus hier, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und wir viele sind es, die ihn gehen. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Mit einem anderen Bild. Die Diagnose ist, wir sind verloren und können uns vom breiten auf den schmalen Weg von Jesus rüber retten lassen. Also man muss zu Jesus gehören, bekehrt sein, um Hoffnung zu bekommen. Und wer bekehrt ist, erlebt, dass die Auferstehung keine Vertröstung auf die Ewigkeit ist. Es geht nicht nur darum, dass du Frieden im Sterben hast. Der lebendige Jesus reicht in den Alltag hinein, bis in deine Probleme, bis in deine Sorgen. Und du weißt dann auch, bei wem du dich bedanken darfst für die guten Dinge in deinem Leben. Von Jesus hängt nicht nur dein Sterben ab, sondern auch dein Leben vor dem Friedhof. Es gibt nichts auf der Welt, das so radikal in deinen Lebensalltag eingreift, wie der auferstandene Jesus. Und zwar positiv radikal. Der Glaube an den auferstandenen Jesus verändert auch dein Leben. Das kann man natürlich an Menschen besonders studieren, die im tiefsten Leid ihr Leben geparkt haben. Und die dann sagen, wie mir es einer sagte, der im Rollstuhl saß, der nicht mehr sprechen konnte, nicht mehr essen und trinken, MS in der schlimmsten Form. Ich denke, wenn wir einmal im Himmel sind, wird alles schön. Dort gibt es keine Krankheit mehr. Die Krankheit hat mich näher zu Jesus gebracht. Bald, wenn er es will, werden wir ihn sehen. Das hat er über eine Methode, übers Augenzwinkern mit seiner Pflegerin diktiert und die hat es aufgeschrieben. Nichts ging mehr. Und dann schreibt er sowas über diese Methode mit einem Schild, mit einem Alphabet vor den Augen. Ich denke, wenn wir einmal im Himmel sind, wird alles schön. Dort gibt es keine Krankheiten mehr. Die Krankheit hat mich näher zu Jesus gebracht. Bald, wenn er es will, werden wir ihn sehen. Das ist Hoffnung pur. Die kannst du dir nicht anerziehen. Die kannst du dir nur schenken lassen. Es gibt nur einen, der es schenkt, der auferstandene Jesus. Ein Vierteljahr später war es bei ihm soweit. Es gibt nichts auf dieser Welt, das so radikal unser Leben verändert. Wenn heute jemand hier ist, der sagt, diese Veränderung will ich unbedingt haben. Ich will dieses Leben ergreifen. Ich lasse das mir doch nicht entgehen. Ja, dann kann ich dir nur sagen, dann nimm es mit nach Hause. Ich kann es dir nicht geben, sondern nur der auferstandene Jesus, der auch hier in diesem Zelt ist, seit einer Auferstehung, kann er überall zu den Menschen auch reden, ist er da. Und er hört das Gebet, das du in deinem Herzen betest. Wisst ihr, ich weiß, es gibt tausende Möglichkeiten, wie Menschen sich Jesus nähern. Da gibt es die einen, die diskutieren bei Rotwein bis in die Nacht über die Lebensfragen. Andere, die haben irgendwie so kleine Schritte gemacht, die haben sich so therapeutisch Jesus genähert. Sie haben Christen kennengelernt und dann haben sie Informationen gesammelt. Und irgendwann war es dann so weit, dass sie gemerkt haben, jetzt ist es das. Wieder andere, da gab es einen chirurgischen Einschnitt, wo sie sagen, diesen Tag und dieses Datum und diese Uhrzeit werde ich nie vergessen. Und dann kam es zur Entscheidung, wichtig ist nicht, wie du dich Jesus näherst, sondern dass du, wenn du dich ihm genähert hast, das tun, was alle gemacht haben, nämlich es ihm sagen. Wir Christen sagen, beten dazu. Jesus, ich nehme das an. Ich danke dir, dass dir mein Leben gehören darf. Ich befehle mich dir an, vergib mir meine Schuld. Und so ein Gebet würde ich jetzt gern anbieten, als Hilfestellung für diejenigen, die sagen, ich weiß doch da gar nicht, was ich dir beten soll. Und dieses Gebet, das kannst du dann bitte schön hinterher abholen. Da sind hier einige Christen dann am Kreuz, die schon eine Weile sich hinter Jesus eingereiht haben. Und da wollen wir dir ein Heft schenken, da steht das Gebet nochmal drin. Und ein paar Punkte, wie es weitergeht. Aber wichtig ist, dass du dich erstmal einreißt. Und dann schauen wir gemeinsam weiter. Dann wollen wir mal sehen, was Großartiges Jesus alles aus deinem Leben macht. Damit wir das Leben hier überleben, ist Jesus vom ewigen Leben in unser irdisches Leben gekommen, um auch die Frage des Todes, des Sterbens für uns zu klären. Ich habe mir es nicht entgehen lassen und deshalb bin ich auch unterwegs, weil ich das anderen gönne, dass sie sich auch nicht entgehen lassen. Und deshalb biete ich jetzt dieses Gebet an und bitte dich im Namen von Jesus, mach's zu deinem eigenen und leg das Gewicht deines Lebens rein. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen.